Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Ich lese aus 5. Mose, Kapitel 6. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf den Pfosten deines Hauses und an die Tore. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und schöne Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voller Güter, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht gehauen hast, und Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du nun isst und satt wirst, so hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr unser Gott geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große Wunder und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Hause vor unseren Augen. Und er führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er es unseren Vätern geschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe alle Zeit und er uns am Leben erhalte, so wie es heute ist.
Guten Morgen, auch von mir. Ingo hat es erwähnt, wir sind so in einer kleinen Reihe, die hat gestern begonnen und die hört heute leider schon wieder auf. Dreiteilige Reihe mit dem Titel Das Evangelium nach Mose. Und wir haben gestern begonnen, so in verschiedenen Situationen und Etappen im Leben von Mose zu entdecken, dass das Evangelium der Gnade Gottes schon im Alten Testament bei Mose zu finden ist. Und gestern ging es eher so um Ereignisse am Anfang des Lebens von Mose und dann auch ein bisschen später, ne, goldenes Kalb und so. Und heute springen wir ganz ans Ende, in das 5. Buch Mose, wo wir es mit den letzten Anweisungen, manche würden sagen Predigten von Mose zu tun haben, bevor das Volk Israel dann das verheißene Land in Besitz nimmt. Und dabei spricht Mose eine besondere Gefahr an und die finden wir in 5. Mose 6, Vers 12. So hüte dich, dass du nicht den Herrn vergisst. Und daher kommt unser Predigtthema, einfach nur zusammengesetzt, neues Land und die Gefahr des Vergessens. Darum geht's heute Morgen und eine Person, die nicht in der Gefahr steht, Dinge zu vergessen, ist Jill Price. Ich zitiere aus einem Interview mit ihr. Ab dem 5. Februar 1980 erinnere ich mich an alles. Das war ein Dienstag. Sie hat ein Buch geschrieben, die Frau, die nichts vergessen kann, also sie vergisst wirklich gar nichts, beschreibt dann, ich habe das Buch nicht gelesen, in Interviews beschreibt sie, dass das jetzt auch nicht nur Segen ist, ja, wenn man gar nichts mehr vergisst. die meisten von uns haben dieses Problem jetzt nicht, sondern eher, ne, Ingo hat es angedeutet, so ein bisschen das andere. Ich leide sehr unter meiner Vergesslichkeit. Ne, ich bin manchmal sehr frustriert und denke, wenn ich nur so ein Drittel von dem, was ich in meinem Leben jemals gelesen habe, heute noch wüsste. Wow. Ja. Das wäre eine Sensation. Aber ist leider nicht so. Wir kämpfen mit mehr oder weniger großer Vergesslichkeit. Und Mose sagt uns hier, dass Vergesslichkeit nicht einfach nur so ein Alltagsproblem ist, sondern es ist ein geistliches Problem. Also es ist ein zutiefst geistliches Problem. Israel ist dieser Gefahr, und das ist so die nicht ganz ermutigende Nachricht am Anfang dieser Predigt, Israel ist dieser Gefahr erlegen. Israel ist der Gefahr erlegen, zu vergessen, wer Gott ist, was er getan hat, warum sie ihm dienen sollen und für ihn leben sollten. Wir lesen im Buch Richter Kapitel 2, was passierte kurz nachdem Israel das neue Land eingenommen hatte. Da heißt es, nach und nach starb auch die ganze ältere Generation und es wuchs eine neue Generation heran, die vom Herrn nichts wissen wollte und seine großen Taten für Israel nicht miterlebt hatte. Und so kam es, dass die Leute von Israel taten, was dem Herrn missfiel. Sie verließen den Gott ihrer Vorfahren, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen fremden Göttern nach. Mit anderen Worten, sie hatten Gott vergessen. Willentlich, ja, nicht zufällig, aber doch vergessen, was Gott für sie getan hatte und wer Gott eigentlich für sie ist oder sein wollte. Das heißt, die Israeliten waren an der Herausforderung gescheitert, ihren Glauben an die kommende Generation weiterzugeben. Sie waren gescheitert, das zu tun, wozu Mose sie eigentlich aufgefordert hatte in diesem Text, den Ingo gelesen hat, 5. Mose Kapitel 6. Und 5. Mose 6 ist deshalb so bedeutsam, weil wir heute hier in Wetzlar vor derselben Herausforderung stehen. Und ich sage das mit noch mehr Überzeugung, nachdem ich gestern mit einigen von euch geredet hatte. Und es war vermutlich auch so ein bisschen Wirken des Geistes. Wir kamen, ohne dass ich das wollte, sehr häufig mit mehreren von euch auf das Thema Kinder zu sprechen und die Frage, wie helfen wir unseren Kindern im Glauben zu wachsen in dieser verrückten Welt, in der wir leben. Und ich habe gespürt, wie viele von euch das umtreibt und bewegt. Und es hat mich ermutigt, im Blick auf heute zu sagen, lasst uns diesen Text anschauen. Das ist unsere Herausforderung. Wie können wir unseren Glauben authentisch und überzeugend an die kommende Generation weitergeben? Und das betrifft natürlich in erster Linie Eltern. Aber ich habe es gestern so in so einem kleinen Werbeblock für heute schon angedeutet. Natürlich, es betrifft in erster Linie Eltern, aber es betrifft Großeltern. Und es betrifft geistliche Väter und Mütter, die ihr alle seid hier in der Gemeinde. Ihr tragt alle eine Verantwortung, ob ihr Single seid, ob ihr verwitwet seid, ob eure Kinder schon aus dem Haus sind. Ich sehe so viele Kinder und Jugendliche in dieser Gemeinde und für die tragt ihr Verantwortung. Und die Frage ist, wie geben wir ihnen dieser neuen Generation, die dabei ist, neues Land einzunehmen, ganz ähnlich wie die Israeliten. Wie geben wir ihnen unseren Glauben authentisch und überzeugend weiter? Und natürlich müssen wir an der Stelle viele, viele komplexe Fragen beantworten, die ich heute Morgen nicht mal streifen will. Aber was ich möchte, ist von unserem Text her, aus Gottes heiligem, lebendigem Wort, drei Spuren legen, die sich aus diesem Text ergeben. Drei Spuren, die uns helfen können, an der Stelle gemeinsam unterwegs zu sein für die nächste Generation. Und wir gehen in drei Schritten auch heute vor. Wie können wir Glauben authentisch und überzeugend an die nächste Generation weitergeben? Wir können das, wenn wir erstens Gott von ganzem Herzen lieben, zweitens, wenn unser Glaube jeden Lebensbereich durchdringt und drittens, wenn unser Zeugnis vom Evangelium durchpulst ist. So, das ist die Roadmap für heute Morgen und unser Text beginnt zunächst mit diesen vermutlich sehr bekannten Worten: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Das ist das berühmte Schema Israel, das Kernglaubensbekenntnis der Juden, das so wichtig war, dass es täglich gebetet wurde und deutlich machte, es gibt den einen einzigartigen Gott und der hat uns aus Ägypten befreit und damit bewiesen, dass er größer und mächtiger und herrlicher ist als alle Götter der Ägypter. Und er hat uns dieses neue verheißene Land gegeben und macht damit deutlich, ich bin stärker als alle Götter und Götzen der Kanaaniter. Das ist unser Gott. Und jetzt heißt es hier, diesen Gott sollten die Israeliten lieben. Und das klingt für uns so neutestamentlich, oder? Also im AT hätten wir erwartet, so, ihr sollt Gott fürchten und ihr sollt Gott gehorchen. Beides sehr, sehr wichtig, übrigens im Alten wie im Neuen Testament. Gott fürchten und Gott gehorchen, absolut zentral und wichtig. Aber hier eben auch, ihr sollt Gott lieben, ihn lieb haben, und zwar von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all eurer Kraft. Das war das tägliche sozusagen Erinnerungsgebet der Israeliten. Wir dröseln das kurz auf. Für die Hebräer war das Herz sozusagen das Steuerungsorgan des ganzen Lebens, auch der Sitz des Verstandes und des Willens. Das heißt, sie sollten Gott mit Verstand und mit Willen lieben. Seele bezeichnet wohl die Quelle des Lebens, dort wo die Emotionen sitzen und auch die Lebensfreude. Es geht ja auch um Freude an Gott und mit aller Kraft Gott zu lieben heißt wohl, Liebe ist kein Zufallsprodukt. So sind wir geprägt, so Hollywood und so. Na, Liebe ist halt ein Gefühl, das kommt und geht und wenn es da ist, schön und wenn es weg ist, ist halt blöd, aber so. Und die Bibel sagt uns, lieben mit aller Kraft heißt, es ist kein Zufall, sondern du musst es bewusst wollen, du musst es erstreben, du musst es bewusst wählen. Das heißt, es geht hier um eine Liebe mit jeder Faser unserer Existenz, eine uneingeschränkte, ungeteilte Hinwendung an Gott. Und genau das greift Jesus dann ja im Neuen Testament auf, als er gefragt wird, was ist eigentlich das größte Gebot? Und dann greift er zurück auf Deuteronomium 6, 5. Mose 6 und sagt unter anderem Matthäus 22, Vers 37, du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und bei Matthäus heißt es dann, und mit ganzem Verstand. Herz, Seele, Verstand, das ist das höchste Gebot, sagt Jesus. Was heißt das? John Piper hat es besser ausgedrückt, als ich es jemals könnte, und deshalb zitiere ich ihn. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, bedeutet, finde deine Zufriedenheit in Gott, und zwar so existenziell und tiefgründig, dass er dein ganzes Herz ausfüllt. Du sollst Gott mit ganzer Seele lieben, bedeutet, finde deine Bedeutung in Gott, eine Bedeutung, die so reich ist, dass sie alle schmerzhaften Ecken deiner Seele erreicht. Du sollst Gott mit ganzem Verstand lieben, bedeutet, finde in Gott die ganze Fülle an Weisheit und Einsicht und Wissen, damit er deinen menschlichen Verstand leitet und zufriedenstellt. Oder anders ausgedrückt, nimm deine ganze Selbstliebe, all deine Sehnsucht nach Freude und Hoffnung und Liebe und Sicherheit und Erfüllung und Bedeutung, nimm das alles und fokussiere es auf Gott. Solange, bis er dein Herz, deine Seele und deinen Verstand zufriedenstellt. Und das kleine Wort solange deutet an, dass das nicht über Nacht passieren wird. Sondern das, was Piper hier skizziert, sollen wir tun so lange, egal wie lange das dauert, bis Gott in uns alles in allem ist und uns komplett zufriedenstellt. Das geht nicht über Nacht, das ist ein Prozess, aber ihr Lieben, das ist das große Ziel, Gott von Herzen lieben. Das ins Auge zu fassen, dem nachzujagen. Wenn ihr mit diesem Ziel heute nach Hause geht, dann wär sehr, sehr viel gewonnen. Jetzt ist für unser Thema die Frage, warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig, wenn wir unseren Glauben authentisch und überzeugend an die nächste Generation weitergeben wollen? Warum ist das wichtig, was Piper hier schreibt? Antwort, weil die nächste Generation, beziehungsweise grundsätzlich alle anderen Menschen merken, ob Gott wirklich unser Herz, unsere Seele und unseren Verstand komplett in Beschlag genommen hat. Die nächste Generation, unsere Kinder und Jugendlichen, merken das. Sie merken den Unterschied zwischen einem lauwarmen, religiösen, oberflächlichen, christlichen Leben und einem Leben, das voller Leidenschaft Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit aller Kraft liebt. Das erste ist komplett unattraktiv und das zweite ist total anziehend. Das eine wäre vergleichbar mit so einer warmen, abgestandenen Limo. Und das zweite ist, prägt euch dieses Bild ein, wie eine frisch geöffnete Cola bei 3 Grad. Yes? Amen? Ich hoffe, dass dieses Bild euch nie mehr verlässt. Gott von ganzem Herzen lieben ist wie eine kalte Cola-Dose, so blopp und dann, wenn man richtig Durst hat. Das ist anziehend. Das andere ist so, ja, die leben da so ihr christliches Ding, ein bisschen christlicher Zuckerguss und so weiter. Aber das ist wie so eine lauwarme Limo. Aber echtes, leidenschaftlich gelebtes Leben mit Gott ist wie diese Cola auf diesem Bild. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich taste mich erst so langsam ran an Glauben, jemand hat mich eingeladen in die FEG Wetzlar, ich weiß noch nicht so genau, was mit Jesus los ist und ob man der Bibel vertrauen kann und all diese wichtigen, großartigen Fragen, ist super, dass du hier bist. Wenn du auf der Suche bist nach Glauben und du triffst hier auf Menschen, wo du das Gefühl hast, die sind nicht wirklich existenziell berührt von dem, was sie glauben, dann würde ich dir nicht verübeln, wenn du sagst, so, warum sollte ich dann? Herr, aber meine Hoffnung wäre, dass du hier auf Menschen triffst, wo du spürst, dass ihnen die Begeisterung für Gott und die Liebe zu Jesus aus jedem Knopfloch trieft. Und das ist vielleicht dann für dich überzeugender als das ein oder andere theologische, kognitive Argument. Und das Gleiche gilt für unsere nächste Generation, für unsere Kinder. Und das ist vor allem wichtig, dass wir als Eltern das an uns ranlassen. Kinder beobachten ihre Eltern sehr genau. Ich würde sagen, erschreckend genau. Papa schlägt das Messer aber auch ab. Okay, erwischt. Also sie beobachten uns, Kinder erleben uns als Eltern und Kinder merken, das ist mein Punkt hier, ob unser Glaube nur ein Lebenselement unter vielen ist oder ob Gott der eine einzigartige Anker und Fokus unseres Lebens ist. Oder ob er vielleicht doch konkurriert mit all den anderen Götzen unseres Herzens, über die wir gestern nachgedacht haben. Kinder merken das. Und ich glaube, dass sie sich fragen, ob sie das immer artikulieren oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber sie fragen sich in ihrem Herzen, in ihrem Innern, ist der Glaube meiner Eltern durchpulst von Leidenschaft? Ist meinen Eltern vor allem anderen wichtig, was Gott wichtig ist? Oder haben die ihre ganz eigene Agenda? Zeigt sich das in ihrem Investment für Gottes Reich und für seine Gemeinde? Ist ihr äußeres Bekenntnis und das, was ich von ihrer Gottesbeziehung wahrnehme, stimmig? Ja, also passt ihr Bekenntnis, das, was sie theoretisch glauben, zu ihrem Leben? Glaubt nicht, dass eure Kinder das sehr genau beobachten und ihre Schlüsse daraus ziehen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass es in eurer Macht steht, als Eltern eure Kinder zum Glauben zu führen. Die haben ihren eigenen Willen und sie treffen ihre eigenen Entscheidungen. Umso wichtiger ist es, dass kein Tag vergehen sollte, ohne dass wir Gott anflehen, dass er die Herzen unserer Kinder berührt. Das kann am Ende nur er. Und das Ermutigende ist, dass er uns versprochen hat, bei uns zu sein bis ans Ende aller Tage. Und das bedeutet auch in unserem Eltern- und Großelternsein und auch für unsere Kinder. Das ist die ermutigende Nachricht. Wir können das nicht können das nicht machen. Aber die Frage, die ich stelle, lautet, wenn Gott für euch nicht absolut schön und bedeutsam und wichtig ist, wenn Gott euer Herz, eure Seele und euren Verstand nicht existenziell ergriffen hat und zufriedenstellt, warum sollten eure Kinder an diesen Gott glauben? Das ist eine Frage, die wir beantworten müssen. Warum sollten sie? Gibt so viel einfachere, leichtere und vielleicht sogar mehr spaßversprechende Wege in dieser Welt als den Weg, den wir ihnen nahebringen wollen. Wenn wir dagegen Gott von Herzen lieben, dann glaube ich, ist es das überzeugendste Argument für die nächste Generation, um selbst auch diese tiefste Zufriedenheit in Gott zu finden. Gott von ganzem Herzen lieben. Zweite Perspektive: Wir vermitteln unseren Glauben überzeugend, wenn unser Glaube jeden Lebensbereich durchdringt. 5. Mose 6, da heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Was wir hier zunächst lernen, ist Folgendes. Wenn wir unseren Glauben authentisch und überzeugend weitergeben wollen, dann muss deutlich werden, dass dieser Glaube wirklich jeden Bereich unseres Lebens durchdringt. Denn wann, sagt der Text, sollst du dir die Worte zu Herzen nehmen, das heißt über sie nachdenken und sie anwenden? Wann sollst du das machen? Zunächst mal, wenn du in deinem Hause sitzt, also zu Hause im privaten Bereich, dann aber auch unterwegs, das heißt in der Öffentlichkeit, in deinem beruflichen Umfeld, dann wenn du dich niederlegst oder aufstehst, das heißt zu jeder Tages- und Nachtzeit quasi. Schreib es auf die Pfosten des Hauses. Das bedeutet, dein Glaube muss dein familiäres Umfeld durchdringen. Dann aber auch schreib es an die Tore. Das bedeutet, dein Glaube sollte Auswirkungen haben im öffentlichen Leben, in deinem Beruf, wo du die meiste Zeit verbringst, im Sportverein, in der Nachbarschaft oder sonst wo. Und hier ist der Punkt. Die nächste Generation sollte wahrnehmen können bei ihren Eltern, bei ihren Großeltern und bei ihren geistlichen Vätern und Müttern in der Gemeinde, letztlich bei uns allen. Sie sollte wahrnehmen können, dass unser Glaube so bedeutsam ist, dass er Einfluss hat auf jeden Winkel unseres Lebens. Versteht ihr, wenn unser Christsein nur ein theoretisches Konzept ist für den Sonntag, dann stößt sie das ab. Unter anderem deshalb, weil es nicht authentisch ist. Und Authentizität ist der höchste Wert unserer Zeit für uns und für unsere Kinder. Und wenn Christsein nur am Sonntag wirksam ist, dann wird sie das mehr abstoßen, als dass sie es anzieht. Das ist einfach nicht überzeugend. Und deswegen glaube ich, unsere Kinder müssen merken, dass wir ständig ringen mit dieser Frage, wie wirkt sich Gottes Wort ganz praktisch in meinem Alltag aus? Wie wirkt es sich aus auf die Art und Weise, wie ich mit meinem Geld umgehe? Wie wirkt sich es darauf aus, wie ihr in eurer Familie Konflikte löst? Wirkt es sich darauf aus, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr euch entschuldigt, wenn was schiefgelaufen ist? Wie wirkt sich unser Glaube aus? Wie wirkt sich unsere Liebe zu Gott darauf aus, wie wir Prioritäten setzen in unserem Leben? Wie wir mit unserer Zeit umgehen? Welche Auswirkungen hat mein Glaube auf den Umgang mit sozialen Medien? Hat mein Glaube einen Einfluss darauf, wie ich die Nachrichten im Heute-Journal oder im Internet verarbeite? Die nächste Generation muss an uns sehen, dass sich unser Glaube praktisch zeigt, dass er Konsequenzen und echte, sichtbare, spürbare Folgen hat in unserem Alltag. Und eine Sache betont Mose hier besonders, nämlich dass Prägung und Glaubensvermittlung für die nächste Generation schwerpunktmäßig in der Familie stattfindet. Und das muss ich jetzt kurz einbetten in das größere Bild. Das bedeutet einerseits, wir können Glaubensvermittlung nicht an die Gemeinde delegieren. Ey, super Kindermitarbeiter, die sollen es halt am Sonntag wuppen. Ja? Und die Teenie- und Jugendgruppe, das geht nicht. Wir haben als Eltern und Großeltern an der Stelle Verantwortung für unsere Familie. Umgekehrt aber, dort wo Familien zerbrochen sind, wo vielleicht nur noch ein Elternteil die ganze Last der Verantwortung trägt, dort muss die Gemeinde, Familie mit reinkommen und mit Verantwortung übernehmen, eine Supportstruktur bilden. Und da sollten wir umso mehr dankbar sein für Kindergruppen, für Begleitung in der Gemeinde, für Unterstützung. Also es geht nur zusammen und trotzdem sagt Mose hier in besonderer Weise, wir sind als Familien, als Eltern in der Verantwortung. Und er sagt, du sollst diese Worte deinen Kindern einschärfen und davon reden, und zwar wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Und wir denken, okay, Familienandacht morgens oder Familienandacht abends. Aber ganz so einfach ist es nicht. Das ist hier nicht gemeint, sondern Mose will hier sagen, egal wo ihr seid, egal zu welcher Tageszeit, ihr sollt euren Glauben zum Thema machen. Wann immer ihr mit euren Kindern zusammen seid, sollt ihr versuchen, ihnen in konkreten Situationen zu vermitteln, wie sich eure Liebe zu Gott auswirkt. Auf euer Denken, auf euer Handeln. Mit anderen Worten, im Alltag bieten sich Chancen, würde Mose sagen. Chancen, geistliche Prozesse in euren Kindern anzustoßen. Chancen, sie zu prägen. Und Mose fordert uns auf und sagt, nutzt diese Chancen. Um zu erklären, was ich damit meine, erzähle ich euch eine kleine Geschichte, die ich vor kurzem gelesen habe. Stellt euch vor, eine Familie, die ein Haus hat, so am Ende einer Sackgasse. Und da ist so ein kleiner Wendehammer und die Geschichte spielt in der Zeit, da gab es noch keine Navigationssysteme und kein Google Maps und so weiter. Das heißt, es haben sich öfter Leute in diese Sackgasse hinein verirrt und mussten dann irgendwie wenden und das Haus dieser Familie war am Ende und der Wendehammer war irgendwie zu klein und dann sind die Leute immer über deren Rasen gefahren und es gab dann so Spuren, so ähnlich wie auf diesem Bild. Das ist einfach ärgerlich. Und jetzt berichtet der Sohn davon, wie er eines Tages mit seinem Dad, mit seinem Vater da versucht hat, den Rasen zu reparieren und irgendwann brach es aus ihm heraus und sagt so, hey Papa, würdest du diesen Idioten nicht auch mal gern den Schädel einschlagen? Ständig diese samstägliche Rasenreparatur, so was soll das? Und der Vater sagt, nee, den Gedanken habe ich nicht. Und der Sohn ist immer noch so aufgebracht und sagt so einfach, warum nicht? Und der Vater sagt, weißt du, weil es Wichtigeres gibt als Rasen. Der Sohn ist immer noch so ein bisschen perplex und sagt, ja, was denn? Und der Vater sagt, Güte zum Beispiel, Freundlichkeit, Geduld, Gelassenheit, Mitmenschlichkeit. Und im Rückblick sagt der Sohn so, ich habe selten so viel gelernt über das Eindämmen meiner alten Natur und das Wirken lassen von Gottes Geist, Frucht des Geistes in meinem Leben, als in dieser Alltagssituation mit meinem Vater. Und seht ihr, der Punkt ist, dieser Vater hat nicht eine morgendliche oder abendliche Familienandacht gehalten, so wichtig das ist. Ja, wenn ihr es macht, macht es, wenn ihr es nicht macht, macht es ab jetzt. Aber das ist nicht das Entscheidende. Und der Vater ist auch nicht morgens aufgestanden und hat gesagt, heute beim Rasen reparieren, das ist meine Chance, meinem Sohn eine geistliche Lektion zu erteilen fürs Leben. Sondern das war ein Vater, der Gott geliebt hat, in dessen Leben Gottes Geist präsent war und der dann die Chance genutzt hat, als die Situation sich ergab, um seinem Sohn etwas zu lehren, ganz nüchtern, ganz sachlich. So gehe ich mit diesen ärgerlichen Spuren im Rasen um. Es gibt eine weitere besondere Betonung hier in unserem Text. Hier wird nämlich gesagt, ihr sollt reden. Und erlaubt mir hier was anzumerken, was so ein bisschen auf meinen Beobachtungen beruht, auch aus meinen 13 Jahren als Pastor. Ich habe den ganz starken Eindruck, dass in unseren Familien zu wenig geredet wird. Vor allem wird zu wenig geredet über die existenziellen Dinge. Und Mose betont hier, dass gerade das Gespräch der Kanal ist, über den ein authentischer Glaube von Generation zu Generation vermittelt wird. Mose würde sagen, wir bannen die Gefahr des Vergessens bei unseren Kindern, wenn wir unseren Glauben ins Gespräch bringen. Und deshalb möchte ich heute Morgen euch als Eltern sehr ermutigen. Es ist eine eurer wichtigsten Aufgaben, Wege zu finden, mit euren Kindern zu reden. Verwendet viel Energie und viel Kreativität darauf, mit euren Kindern ins Gespräch zu kommen. Und ich weiß, Kinder machen es euch gerade an der Stelle nicht leicht. Okay, ich bin komplett bei euch. Ja, mit Kindern ins Gespräch zu kommen, ist manchmal schwerer als ein Safe zu knacken. Hey, wie war's heute in der Schule? Gut. Hey, was hast du heute mitgenommen aus der Kinderstunde? So wie immer. Es ist schwierig. So, ich bin bei euch. Ich weiß es. Aber um die nächste Generation mit authentischem Glauben anzustecken, müssen wir mit ihnen reden. Und zwar mitten in ihrer Lebenswelt über ihre Probleme, über ihre Fragen. Und dann in diesen Gesprächen deutlich machen, was Gott mit ihrem ganz alltäglichen Leben zu tun hat. Und viele haben mir gestern in den Gesprächen gesagt, ja, wir nehmen schon wahr, die Fragen kommen irgendwann. Auch die geistlichen Fragen. Und solange die Fragen vielleicht noch nicht kommen, versucht trotzdem eine Atmosphäre zu schaffen in eurem Haus, wo man reden kann und wo ihr verfügbar seid als Gesprächspartner, auch wenn die Frucht in manchen Situationen noch nicht allzu groß ist. Durch Reden erklären wir unseren Kindern, wie unsere Beziehung zu Gott unsere Entscheidungen und Prioritäten beeinflusst. Und ich weiß, es ist mühsam und ich weiß, es kostet sehr viel geistliche Weisheit, aber Gott ist durch seinen Geist bei uns, aber wir müssen reden. Und das bringt mich drittens und zum Schluss zu einer letzten Perspektive. Wir vermitteln unseren Glauben authentisch und überzeugend, wenn unser Zeugnis vom Evangelium durchpulst ist. Das ist die dritte Perspektive, die uns hineinführt wieder in das Evangelium, die gute Nachricht schon bei Mose. Wir lesen nochmal 5. Mose 6 ab Vers 20. Wenn dich nun dein Sohn, deine Tochter, deine Kinder morgen fragen, was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, die euch der Herr unser Gott geboten hat, so sollst du deinem Sohn, deiner Tochter, deinen Kindern sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. Und der Herr tat große und furchtbare Zeichen und Wunder an Ägypten und am Pharao und an seinem ganzen Haus vor unseren Augen und führte uns von dort weg, um uns hineinzubringen und uns das Land zu geben, wie er unseren Vätern geschworen hatte. Und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohlgehe, unser Leben lang. So wie es heute ist. Was Mose hier feststellt, ist Folgendes. Die jüngere Generation hat irgendwann Fragen, vor allem an ihre Eltern. Ob sie das dann immer bewusst aussprechen oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber die junge Generation, die nächste Generation hat Fragen. Das war damals so und das ist heute nicht anders. Und sie sagen, hey, ich nehme wahr, liebe Eltern, dass ihr in die Gemeinde geht, dass ihr in die Kirche geht, dass ihr Christen seid, dass ihr euch an Gottes Maßstäbe halten wollt. Aber meine Frage ist, warum sollte ich denselben Weg gehen? Warum sollten Gottes Maßstäbe für mich Bedeutung haben? Liebe Eltern, versteht ihr, dass das alle Social Media Kanäle, das ganze Internet, alles, was ich in der Schule mitkriege, mir sagt, dass der christliche Glaube lächerlich ist, vielleicht sogar gefährlich, völlig bescheuert? Ist euch klar, wie viele Optionen ich habe, mich in dieser Welt zu bewegen? Warum sollte ich den Weg gehen, den ihr geht? Diese Frage steht im Raum, ob sie ausgesprochen wird oder nicht. Und Mose sagt, Freunde, ihr müsst auf diese Fragen Antworten haben, ihr müsst reden, ihr müsst euch mit diesen Dingen auseinandersetzen und dann, wenn ihr redet, und das ist jetzt das Entscheidende hier und mein letzter Punkt, wenn ihr redet, dann soll euer Zeugnis vom Evangelium durchpulst sein. Und das ist mir so wichtig. Seht ihr, ich zeige es euch am Text. Deswegen ist hier etwas blau markiert, hier auch auf der Folie. Mose springt mit seiner Antwort nicht direkt von Vers 20 zu Vers 24, so im Sinne von, hey, wenn die Kinder fragen, warum sollen wir Gott folgen, dann bitte gleich Vers 24, der Herr hat's geboten, es ist sowieso das beste Basta, Ende aus. Mose geht einen anderen Weg. Er sagt, und schaut euch den Text nochmal an, er sagt, antwortet mit der guten Nachricht der Rettung. Antwortet ihnen auf ihre Frage, warum sollte ich diesen Weg gehen? Antwortet ihnen mit dem Evangelium der Gnade Gottes. Antwortet ihnen damit, dass er sagt, hey, wir folgen diesem Gott, weil er der Beste ist, weil er uns gerettet hat aus Ägypten. Und dann erzählen wir die Story, die wir erlebt haben, die unsere Vorväter erlebt haben. Das ist der Weg. Gott war gut, Gott war gnädig. Er war gut und er ist gut. Und er hat uns erlöst aus der Sklaverei in Ägypten. Das ist die Begründung. Warum sollten wir Gott folgen? Wegen seines Evangeliums, wegen dieser guten Nachricht. Und das Gleiche gilt für uns. Wir haben gestern gesehen, dass die Erlösung Israels aus der Sklaverei in Ägypten einen Vorgeschmack war auf die Erlösung durch Jesus Christus. Und wir glauben an dieses Evangelium der Gnade, dass der Sohn Gottes sich erniedrigt hat für uns, dass er das Leben gelebt hat, das wir hätten leben müssen, den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben müssen, dass er uns befreit, reinigt, uns neues Leben gibt, uns die Sohnschaft und Tochterschaft bei Gott vermittelt, dass er für uns eintritt, uns den Heiligen Geist gibt, damit wir in diesem Leben zu seiner Ehre leben können in dieser Welt. Das ist die Wahrheit, die unser Leben definiert. Und Mose sagt, wenn die nächste Generation euch fragt nach Gott, nach seinem Handeln, nach seinen Geboten, dann müssen sie genau das auf eine demütige, authentische Weise von euch hören. Wir folgen Gott, weil er alles für uns getan und gegeben hat. Wir vermitteln unseren Glauben nicht authentisch dadurch, dass wir unseren Kindern einfach nur beibringen, was sie zu glauben haben und wie sie sich zu verhalten haben. Wir vermitteln unseren Glauben nicht in erster Linie dadurch, dass wir ihnen christliche Dogmen beibringen und christliche Werte, so wichtig beides ist. Es geht nicht ohne. Aber der primäre Punkt hier ist, unser Zeugnis soll durchpulst sein vom Evangelium. Und deshalb jetzt zum Schluss ganz konkret, egal ob ihr Eltern seid, egal ob ihr Großeltern seid, egal ob ihr geistliche Väter oder Mütter seid, erklärt der nächsten Generation ganz persönlich, erkläre du der nächsten Generation ganz persönlich, warum du das Evangelium brauchst. Bekenne deinen leiblichen oder geistlichen Kindern, dass du in dir selbst sündiger bist, als du dir manchmal selbst eingestehen willst. Erkläre ihnen, warum du einen Retter brauchst. Sei transparent im Blick auf deine Kämpfe und Niederlagen und sag ihnen dann, wie dankbar du dafür bist, dass Gottes Gnade am Ende immer noch größer ist als dein Versagen. Mach ihnen deutlich, was es mit dir, mit deiner Identität macht, dass Gott dir sagt, ich liebe dich mit der gleichen Liebe, mit der ich meinen einzigartigen Sohn Jesus liebe. Mach ihnen deutlich, dass in deinem Leben Buße nötig ist. Versuch deinen Kindern zu erklären, wo und wie dich das Evangelium verändert. Erklär ihnen, wie die gute Nachricht von Jesus dir hilft, mit schwierigen Lebensumständen, mit Krisen, Krankheit und Not umzugehen. Zeig ihnen, wie Jesus deine Lebensziele verändert. Sag deinen Kindern und zeig deinen Kindern, warum du Jesus liebst. Und mach ihnen deutlich, dass deine Liebe zu Jesus so groß ist, dass du gerne ihm gehorsam folgst. Öffne dein inneres geistliches Leben für deine Kinder, damit sie hören und sehen und spüren, was Jesus und sein Evangelium dir bedeutet. Seht ihr, wie das Volk Israel unter Mose steht auch heute die nächste Generation, stehen auch heute unsere Kinder und Jugendlichen vor der Herausforderung, neues Land einzunehmen. Und wir wissen alle, es ist ein Land, das immer komplexer wird, immer verwirrender wird. Ein Land, in dem immer weniger Toleranz herrscht für den christlichen Glauben und für ein konsequent gelebtes Christsein. Das ist die Welt, in die wir unsere Kinder hinein entlassen. Und die Gefahr, dass sie dabei wie Israel Gott vergessen, ist extrem real. Und umso mehr Gewicht hat diese Warnung aus 5. Mose 6 und diese Aufforderung Gottes, hütet euch, dass ihr nicht Gott, den Herrn, vergesst und vor allem helft der nächsten Generation. Helft ihnen dabei, Gott nicht zu vergessen. Und deshalb gebt euren Glauben authentisch und überzeugend an die nächste Generation weiter, in der Kraft und mit der Hilfe des Heiligen Geistes, indem ihr drei Dinge tut, indem ihr Gott von ganzem Herzen liebt, indem ihr euren Glauben jeden Lebensbereich durchdringen lasst und indem euer Zeugnis mehr und mehr, immer mehr vom Evangelium der Gnade Gottes durchpulst ist. Amen. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.